Genau so, so wollten sie ihm zujubeln. Alle Ehre dir, König Jesus. Genau so wollten sie ihn sehen, sagt der Redner von der kleinen Kanzel in der bisschen improvisierten Kirche. Und er erklärt ihnen, wie er das meint. Genau so wollten sie ihn damals sehen, die dir da standen, als Jesus eingezogen ist. Auf einem Esel. Sie wollten ihn so sehen, denn das kam ihrer Vorstellung vom Heilsbringer schon sehr, sehr nah. Der, der für sie der König war, der neue König, den sie verehrten als den kommenden König von Israel, der ritt auf einem Esel nach Jerusalem hinein. Okay, es war kein prachtvolles Pferd, wie das, was die anderen Könige immer reiten. Noch nicht. Und er hat auch keinen Königsmantel angehabt. Noch nicht. Er hatte auch keine Krone auf an diesem Tag. Noch nicht. Aber sie waren sich sicher, alles das wird ganz bald passieren. Sie waren sicher, es kommt. Endlich wieder ein König. Endlich wieder einer wie David für Israel, der Israel wieder stark macht und der die Besatzer rauswirft. Jesus war noch nicht offiziell König von Israel, aber sie wussten, in Kürze wird er die ganzen weltlichen Herrscher absetzen und wird selbst König sein. Das war ihre Erwartung. Und deshalb riefen sie schon mal quasi im Voraus, Hosianna, heil dir dem König, du Sohn Davids. Und deshalb legten sie ihre Kleider vor ihm auf den Boden, dass er schon mal so etwas Ähnliches wie einen roten Teppich bekam, über den er schreiten konnte. Vorläufig quasi, bevor er dann vollends König wird. Und Jesus, der ließ es zu. Der ließ sich feiern als König. Er ließ sich groß machen. Er ließ sich verehren. Warum eigentlich macht Jesus das? Macht er den Menschen, die da stehen und Hosianna rufen und mit Palmwedeln schwenken, macht er denen nicht eigentlich was vor? Macht sich Jesus an diesem Tag beim Einzug nach Jerusalem nicht größer, als er eigentlich ist? Oder vielleicht sogar, spielt er nicht eigentlich mit den Gefühlen von den Menschen, die da am Straßenrand stehen und ihm zujubeln, ihn als König erwarten? Denn er wusste doch sicherlich ganz genau, dass gerade diese Erwartungen, dass er König wird, schon wenige Tage später wie Seifenblasen zerplatzen würden. Das wusste Jesus doch. Dass gerade die, die ihre ganze Hoffnung in ihn als den kommenden König von Israel setzten, dass die wenige Tage später erleben mussten, wie es ihnen fast das Herz zerreißt. Warum macht Jesus das dann, wenn er das doch weiß? Warum setzt er sich auf diesen Esel? Warum stolziert er nach Jerusalem hinein und lässt sich als König verehren? Solche Fragen beschäftigen die Christen auch schon damals, circa 30 Jahre, nachdem das war in Jerusalem. Da traf sich die kleine christliche Gemeinde in der Stadt Philippi und die haben sich solche Gedanken gemacht. Sonntags im Gottesdienst haben sie sich die Geschichten erzählt. Es gab noch kein Neues Testament, aber man hat diese Geschichte vom Einzug nach Jerusalem gekannt. In dieser jungen, lebendigen Gemeinde in Philippi, da war das Thema. So auch an diesem Sonntag. Es ist Palmsonntag. Und einige, die da zum Gottesdienst kommen, die sind uns vielleicht bekannt. Da ist zum Beispiel die Lydia. Sie ist Besitzerin eines exklusiven Modehauses in Philippi. Sie trägt auch ein totschickes Kleid, natürlich aus teurem Purpurstoff, wie meistens. Und sie sagt, also natürlich würde ich meinen Purpurmantel auch auf die Straße legen, wenn da Jesus drüber reitet. Für den König, da gebe ich doch das Beste, auch mein bestes Gewand. Das sagt sie zu dieser Geschichte. Moment mal, sagt da ein etwas stattlicher, großer Mann. Weißt du, sicherlich waren die Kleider in Jerusalem damals beim Einzug nicht so nobel wie deine Purpurkleider. Das waren bestimmt eher so Stofffetzen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und genau so wurden dann ja auch die Hoffnungen der Leute mit den Ereignissen am Passafest auch zerfetzt. Glaub mir, ich weiß, was es heißt, wenn scheinbar alles zusammenbricht. Das sagt dieser Mann. Und jetzt ist er wieder voll in seinem Thema. Der Mann ist der Gefängniswärter von Philippi. Er kommt immer mit seiner ganzen Familie zum Gottesdienst. Es ist einer der ersten Stunde der Gemeinde in Philippi. Mitten in der Nacht ist er zum Glauben gekommen, als es nachts ein Erdbeben gab, als er gerade im Gefängnis Dienst hatte. Und jedes Jahr an Ostern, wenn vorgelesen wird, dass auch in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ein Erdbeben passiert ist, dann denkt er daran zurück, an dieses Erdbeben, das er erlebt hat in Philippi und an sein ganz persönliches Erdbeben in seinem Leben, das das ausgelöst hat. Da musste was zerbrechen, dass was Neues entsteht. Ein bisschen weiter steht eine Dame, etwas am Rand, Syntyche heißt sie, die sagt nichts. Aber sie denkt sich, oh je, ich weiß gar nicht, ob ich damals hätte mitjubeln wollen, wenn ich da in Jerusalem dabei gewesen wäre. Diese Frau ist auch im Gottesdienst gerade nicht so nach Jubeln zumute, schon gar nicht, wenn ihre Erzfeindin Euodia auch da sitzt. Die kann sie nämlich überhaupt nicht leiden, mit der ist sie im Streit. Und es nimmt ihr manchmal dann sogar die Freude am Lob Gottes. Und so macht sie sich Gedanken, gab es damals vielleicht auch Leute, die nicht mitjubeln wollten? Oder welche, die gar mit zum Stadttor ziehen wollten, weil man gerade dicke Luft hatte mit anderen Menschen und neben denen wollte man nicht so gern stehen. Sie alle in Philippi, die kennen diese Geschichte vom Einzug nach Jerusalem, aber sie wissen eben alle auch, wie es weiterging, diese Geschichte. Dass eben Jesus nicht zum König von Israel geworden ist, jedenfalls nicht so, wie die sich das vorgestellt haben. Dass er kein König war, der in den Palast eingezogen ist, dass er die römischen Besatzer eben nicht aus Israel rausgeworfen hat. Und deshalb stellen sie sich diese Frage, warum dann? Warum macht Jesus das, wenn er doch auch wusste, was kommen würde? Warum dieser Einzug als König? Setzt sich Jesus etwa auf einen Esel und lässt sich feiern, um den Menschen noch ein letztes Mal eine Freude zu machen, bevor dann harte Tage auf sie zukommen? Oder hat er vielleicht sogar selber gedacht, dass er König wird und sich schon mal als König feiern lassen? Hat er es vielleicht genossen, sich als König verehren zu lassen, wenn die Menschen ihm zujubeln? Sie stecken so ein bisschen drin in ihren Fragen und dann nimmt der Redner auf der Kanzel ein Papierstück her und sagt, liebe Gemeinde in Philippi, ich habe einen Brief bekommen, einen Brief von Paulus, der unsere Gemeinde hier in Philippi gegründet hat. Und darin schreibt er etwas ganz Interessantes über Jesus und vielleicht hilft es uns auch in unseren Fragen zum Einzug nach Jerusalem weiter. Ich lese Ihnen mal aus dem zweiten Kapitel von diesem Brief die Verse 5 bis 9. Da schreibt Paulus, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Ein Moment mal, ich komme da nicht so richtig mit, unterbricht Syzygus von irgendwo ganz hinten. Was soll denn das jetzt heißen, wenn du das so vorliest? Er erniedrigte sich, steht da, er nahm Knechtsgestalt an, aber genau das tut Jesus beim Einzug nach Jerusalem doch nicht. Da lässt er sich doch feiern als König, da erhöht er sich sogar, er setzt sich auf einen Esel. Da gibt sich der wenig später wie ein Verbrecher hingerichtet wird, doch nochmal als strahlender Hoffnungsträger. Da macht sich doch Jesus groß, oder etwa nicht? Der Mann auf der Kanzel wiederholt nochmal aus dem Brief den Anfang. Er, der in göttlicher Gestalt war. Jesus ist Gott, das darf man nicht vergessen. Jesus ist Gott, der sich herablässt, ein Mensch zu werden. Das haben wir doch an Weihnachten schon gefeiert, richtig? Und das, was an Weihnachten angefangen hat, dass Gott sich herablässt und Mensch wird, das geht jetzt noch weiter in der Passionswoche. Er ist bis ins letzte Mensch geworden. Er ist konsequent Mensch geworden. Er hat nicht nur die schönen Seiten des Menschseins angenommen, sondern auch die schweren. Jesus ist Gott in Knechtsgestalt. Der Jesus, der da etwas wie ein König aus der Unterklasse so ein bisschen improvisiert auf dem Esel nach Jerusalem hereinreitet, das ist nicht ein Rabbi, der sich erhöhen lässt und feiern lässt, sondern eigentlich ist es umgekehrt. Das ist der König der Welt, der sich zum Menschen erniedrigt hat. Er ist ja der wahre König der Welt, der Herr über alle Welt, aber eben keiner, der sich einen Staatsapparat gibt und ein Schloss, sondern einer, der volksnah und menschennah ist. So nah, dass er eben statt Pferd auf einem Esel sitzt. So nah, dass er statt rotem Teppich sich an zerkratzten und zerfetzten Kleidern freut. Der Einzug nach Jerusalem, das ist nicht die Geschichte von einem, der sich groß macht und sich feiern lässt, sondern es ist eigentlich die Geschichte vom König aller Himmel, der sich klein gemacht hat. Hier an Palmsonntag, hier mit dem Einzug nach Jerusalem, da fängt es an, was in den kommenden Ereignissen danach, in den Tagen danach noch viel extremer wird. Schon da zeigt sich ein Gott, der sich erniedrigen lässt, und es geht weiter in den kommenden Tagen so lange, bis er letztlich sogar getötet wird. Ein Gott, der sich hier schon nicht zu schade ist, auf einem Esel zu sitzen. Ein Gott, der alles Göttliche hergibt, mehr und mehr. Ein Gott, der sich nicht irgendwie an seinen Privilegien festklammert, wie ein Räuber an seiner Beute. Und auch nicht einer, der irgendwann aussteigt, wenn es ihm zu anstrengend wird. Ein Gott, der wirklich Mensch wird. Paulus schreibt sogar ganz wörtlich, Jesus, das, was Luther hier übersetzt mit, er entäußerte sich selbst, das heißt eigentlich ganz wörtlich, er entleerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er macht sich leer. Gott wird in Jesus so konsequent Mensch, dass er nicht nur mit Haut und Knochen durch die Welt marschiert, wie wir es tun, dass er eine Zimmermannslehre macht und ein berühmter Rabbi wird. Das wäre auch schon eine Erniedrigung Gottes. Aber es wäre zumindest für uns aus menschlicher Perspektive noch eine einigermaßen Erfolgsgeschichte. Ein Rabbi, der Ansehen bekommt, der seine Sache gut hinbekommt. Es wäre zumindest noch einigermaßen eine Erfolgsgeschichte. Aber in dem, was dann passiert ab Palmsonntag, da ist nichts mehr mit Erfolgsgeschichte. Da zeigt Jesus dann, wie sich der wahre König seiner Göttlichkeit so weit entleert, dass er sich seiner göttlichen Eigenschaften ganz hingibt. Dass immer mehr verloren geht. Der König der Welt, der zieht als machtloser Bejubelter auf einem Esel ein. Das ist aber erst der Anfang. Denn dann nimmt die Erniedrigung erst richtig ihren Lauf. Dann geht das Entleeren weiter. Dann läppert aus Jesus sogar noch das hinaus, was wir heutzutage als menschenwürdigen Umgang bezeichnen. Der König der Welt, der kommt dann schon nach dem Einzug in Jerusalem, der kommt in den Palast, aber nicht als neuer Weltenherrscher, sondern als Gefangener mit Fesseln an den Händen. Der König der Welt, der bekommt einen Königsmantel angezogen, aber nicht um ihn zu ehren, sondern um ihn zu verspotten. Eine Krone bekommt der König der Welt auch, aber eine, nicht eine aus Gold, sondern eine aus Dornen, die schmerzt. Der König der Welt, der lässt sich nicht herab auf einen Thron aus Gold, sondern auf einen aus Holz, ein Kreuz, an dem er stirbt. Und da steht dann auf dem Schild über ihm geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und auch das ist eigentlich als Spott gemeint, aber es beschreibt in den drei Weltsprachen, Hebräisch, Griechisch und Latein, dass der da runtergekommen ist und der hier am Kreuz hängt, eigentlich der wahre König der Welt ist. Man erkennt ihn gar nicht mehr als König der Welt. Er ist unkenntlich gemacht, dieser König. So sehr entstellt, dass es manchmal sogar für uns Christen schwer ist, in ihm, wenn wir ihn da so sehen, auf dem Altar am Kreuz, in ihm noch den König der Welt zu sehen. Das ist auch für uns herausfordernd, dass die Heilsgestalt in der Knechtsgestalt kommt, wirklich im Niedrigsten. Oder so wie es Paulus im Brief schreibt, dass er sich erniedrigt und gehorsam ward bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Das ist für uns Herausforderung heute. Wissen Sie was, mich erinnert es ein bisschen an eine Fernsehsendung, die immer im Januar und Februar ausgestrahlt wird und jetzt auch Anfang 2016 wieder gelaufen ist. Und ich mag diese Fernsehsendung, obwohl sie im Privatfernsehen läuft. Auch da gibt es wohl gute Sachen mal. Ich mag sie deshalb, weil sie mich erinnert und ins Nachdenken bringt, was es bedeutet, dass der König Jesus ganz Mensch geworden ist. Diese Sendung, die ich meine, heißt Undercover Boss. Und ich zeige Ihnen mal einen kurzen Clip, wie das gemeint ist.
Sie stehen an der Spitze deutscher Großunternehmen. Umsatzzahlen, Preiskampf und Konkurrenzdruck sind Ihre Themen. Vorstandssitzungen und strategische Entscheidungen ihr tägliches Geschäft. Doch viele Bosse verlieren zusehends den Kontakt zu ihren Mitarbeitern und der alltäglichen Arbeit. Die Folge? Sie treffen Entscheidungen, ohne die Praxis wirklich zu kennen. Doch einige sind bereit, das zu ändern. Die Bosse wollen von ihren Mitarbeitern lernen. Dafür gehen sie einen ungewöhnlichen Weg. Sie arbeiten undercover im eigenen Unternehmen. Eine Woche lang tauschen sie ihr komfortables Büro und die Annehmlichkeiten der Chefetage gegen echte Knochenjobs und die harte Realität an der Basis ein. Wird die Teilnahme an diesem Experiment die Manager für immer verändern? Und wie reagieren die Mitarbeiter, wenn sie erfahren, dass ihr oberster Chef unerkannt direkt an ihrer Seite gearbeitet hat? Jetzt bei Undercover Boss.
Also ich erkläre ein bisschen zu diesen Bildern, wie die Sendung aufgebaut ist. Das sind Chefs, Geschäftsführer von großen Firmen, Manager aus großen Unternehmen. Und die haben sie am Anfang gesehen, ordentlich gekleidet, mit Krawatte und ordentlichem Anzug. Und die tauschen ihr gemütliches Büro in der Konzernspitze gegen die Realität und den harten Alltags ihrer eigenen Angestellten. Eine ganze Woche lang versuchen sie so, in verschiedene Arbeitsplätze von ihrem eigenen Unternehmen Einblicke zu bekommen. Sie gehen an die Basis ihrer Firma und machen die Aufgaben von denen, die dort arbeiten. Sie verkleiden sich als Praktikant, dass man sie nicht erkennt. Haben Sie ja vielleicht gesehen, wie man dann umgestylt wird, wie man dann sich ein Bart wachsen lässt und wie man dann einfach sich so aussieht, wie wenn man gerade direkt sich zu einem Praktikum beworben hätte. Mit Bart und Schlabberlook sind Sie dann 7 Tage lang im Arbeitsalltag drin. Und Sie müssen das tun, was Ihre Mitarbeiter sonst tun, bis hin zum Klo putzen und die ganz niederen Aufgaben. Jeden Tag. Und man merkt in dieser Sendung, dass es für diese Chefs anstrengend ist, diese Arbeiten zu tun, dass sie meistens auch an ihre Grenzen kommen. Am Ende ist das Schöne bei jeder Folge, ist dann so, dass der Chef wieder in seinem Büro sitzt, in der großen Konzernzentrale, und dann wird der Mitarbeiter, der ihn als Praktikant begleitet hat, der wird in die Konzernzentrale eingeladen und weiß noch nicht, was da auf ihn zukommt. Und dann kommt er in die große Konzernzentrale und steht dem Chef gegenüber. Und es dauert meistens. Meistens erkennen diese Mitarbeiter ihre Chefs gar nicht. Oder zumindest nicht, dass das der Praktikant war. Das ist ihnen fremd. Der Praktikant hat ganz anders ausgesehen. Und dann sagt der Chef, dann enthüllt er das Geheimnis und sagt, ich war Praktikant bei dir. Und meistens erschrecken die dann erstmal, die Mitarbeiter. Wenn der große Chef bei einem selber Praktikant war und man hat ihm Anweisungen gegeben, da überlegt man schon mal, ob er sich richtig verhalten hat. Meistens gibt es dann ein Lob von dem Chef, weil die oft ganz arg beeindruckt sind, was ihre Mitarbeiter da leisten eigentlich im täglichen Leben. Und was mich besonders beeindruckt an dieser Sendung, dass dann fast immer der Chef, der sonst so distanziert wirkt mit seiner Krawatte, dass er diesen Mitarbeiter umarmt. Es wird diesem Mitarbeiter wahrscheinlich sonst nicht passieren, dass er in seiner Konzernzentrale den Chef umarmt oder umarmt wird. Das ist eigentlich fast immer so. Aber es hat es gebraucht, dass die einen Tag miteinander gearbeitet haben, dass der Chef wirklich dorthin gegangen ist, sich verkleidet hat und am Schluss kommt diese persönliche Beziehung raus. Eine Umarmung. Meistens kriegen dann die Mitarbeiter auch noch ein Geschenk, mit dem sich der Chef bedankt. Ich finde es eindrücklich, das zu sehen. Denn im Grunde erklärt Paulus den Philippern und uns, Jesus ist der Undercover-König. Er ist ein König, der eigentlich in göttlicher Gestalt ist, aber der sich klein macht zum Mensch. Und zwar fast unerkennbar klein, so dass man den König fast gar nicht mehr erkennen kann. So sehr entleert er sich, dass er der Erscheinung nach als Mensch erkannt wird. Und dass selbst wir sehr genau hingucken müssen, dass wir in dem da den König der Welt sehen. Aber warum macht er das? Warum macht er sich so klein? Vielleicht ganz ähnlich wie bei den Chefs. Jesus wird uns vertraut, wenn er sich klein macht, wenn er sich menschlich macht und wenn er auch bis in die niedrigsten Abgründe der Menschheit geht. Jesus zeigt uns, dass Gott eben einer ist, der nicht weit weg sitzt in den Himmeln, in seiner Weltzentrale. Er lässt uns Menschen erkennen und gibt uns die Möglichkeit, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben können, eine herzliche Beziehung zu ihm haben können. Nicht eine, in der er der Herrscher ist und weit über uns schwebt und wir, ob wir das wollen oder nicht, uns unnatürlich ihm gegenüber verhalten, weil wir merken, dass da eine Distanz ist. Uns zuliebe macht sich der König klein, so klein, dass er auf Augenhöhe ist zu uns, weil wir das brauchen, weil wir dann ihm gegenüber ganz ehrlich sind. Wir können ihm dann ganz unverstellt begegnen. Das könnten wir nicht, wenn wir einen fernen Gott verehren würden. So richtig ehrlich sind wir Gott gegenüber, wenn wir begreifen, er hat das durchgemacht, was wir auch durchmachen. Er ist einer von uns, wirklich ganz nah. Ich bin fast sicher, wir brauchen das. So wie man den Chef nur umarmt, wenn man ihn mit ihm zusammen im ungemütlichen Alltag geschafft hat und sich ganz normal wie ein Freund unterhalten hat, dass wir auch Gott, mit Gott einen viel natürlicheren Umgang haben, weil er einer von uns geworden ist. Und eben einer, der die menschliche Gestalt auch dann noch angenommen hat, als er nicht mehr hübsch ausgesehen hat. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, bis zur Entstellung, bis hinein ins Aushalten von Unrecht bleibt er gehorsam. Das ist noch mal mehr, als wenn Undercover-Bosse sich auch mal dreckige oder blutige Finger holen. Er geht wirklich bis ins Letzte. Und dann steht da noch ein ganz wichtiger Satz in diesem Brief von Paulus, den wir vorher vielleicht ein bisschen überlesen haben. Etwas unscheinbar steht da über diesem ganzen Christus-Hymnus, wo steht, wie klein er sich gemacht hat, ein kleiner Satz, der uns zeigt, wie Paulus das verstanden haben möchte. Nämlich der Vers 5 als Vorspann hier, da steht nämlich, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann kommt eben alles das, was Gott hergegeben hat. Und auf einmal wird da draußen eine Aufforderung. Seid so unter euch gesinnt, wie es eurer Gemeinschaft mit diesem Jesus entspricht. Eben dieser Gemeinschaft, die auf Augenhöhe stattfindet. Dieser Gemeinschaft, die nicht an jemand verehrt, der weit weg ist. Es heißt nicht, dass wir alles nachmachen müssen, was Jesus durchlitten hat. Das können wir gar nicht. Wir können uns nicht göttliche Eigenschaften entleeren, weil wir gar keine haben. Und wir können nicht menschliche Gestalt annehmen, weil wir schon menschliche Gestalt haben. Aber Paulus sagt ja auch, verhaltet euch so, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Wie es passt zu dieser Gemeinschaft. Und dieser Beziehung mit Jesus entsprechend sollen wir dann miteinander umgehen. Das ist für Syntyche und für Euodia, den beiden Erzfeinden in Philippi, eine richtig harte Herausforderung, eine richtige Aufgabe. Verhaltet euch mal so, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Das heißt, den Streit hinten anzustellen. Das heißt, vielleicht auch vergeben können, wo was zwischen uns und anderen steht. Es kann aber auch für jemand wie Lydia heißen, dass sie, so wie Jesus ihr Gutes getan hat, dass sie anderen Gutes tut, dass sie ihr auch vor anderen ihre Kleider, ihr Purpurkleid ausbreitet, so wie sie es vor Jesus tun würde. Und für uns heißt es vielleicht auch, dass wir anderen Gutes tun, weil Jesus uns Gutes getan hat. Oder der Gefängniswärter, wie hört er das denn? Der hat aus Dankbarkeit, weil Jesus sein Leben durchgeschüttelt hat, gleich seine ganze Familie taufen lassen. Und das passt ganz gut, finde ich. Denn in der Taufe, da wird im Grund sichtbar, was Jesus für uns getan hat. Man hat früher ja absichtlich die Täuflinge ganz untergetaucht und dann wieder aufgehoben. Luther hat mal gesagt, man ersäuft den alten Adam und er steht auf zu einem neuen Leben. Das passiert in der Taufe und das ist im Grunde genau das, was Jesus auch gemacht hat. Er hat sich selbst hergegeben bis in den Tod und ist auferstanden zu einem neuen Leben. Taufen kann ein Ausdruck davon sein, sich dem zu entsprechen, wie man der Gemeinschaft Jesu lebt. Oder es kann auch eine Folge kann sein, dass man einander nahe bleibt, wenn andere Tiefen durchleiden müssen, so wie Jesus uns nahe geblieben ist. Auch in schweren Zeiten. Das haben Sie als Diamantenkonfirmanden sicherlich schon erlebt, dass man Menschen begleitet, die auch schwere Zeiten durchmachen. Oder der Gemeinschaft in Christus entsprechend zu leben, das kann auch heißen, dass wir mitleiden mit anderen und vielleicht manches Wichtigere dahinter zurückstellen. Eine letzte kleine Geschichte. Es gab letzten Sonntag eine eindrückliche Szene in einem Fußballstadion in Dortmund. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Da sind während dem Spiel, da haben alle 80.000 Dortmunder und Mainzer Fans auf einmal ihre Jubelgesänge verstummen lassen, während dem Spiel. Da hat sich nämlich im Fanblock herumgesprochen, dass einer von den Fans einen Herzinfarkt gehabt hat und daran gestorben ist. Und das hat sich so rumgesprochen, dass dann die Fans aus Anteilnahme gesagt haben, das ist wichtiger als dieses Fußballspiel, das ist wichtiger als unseren Verein zu unterstützen. Anteilnahme. Anteilnahme kann auch was sein, wie sich das ausdrückt, wie wir dementsprechend leben, der Gemeinschaft mit Jesus entspricht, weil er Anteil genommen hat an unserem Leben. Vielleicht ist gerade deshalb Jesus unser König, weil er sich ganz hergegeben hat und weil auch im geringsten und auch noch im menschlich schwächsten Moment, gerade hier am Kreuz, er uns eben ganz nahe kommt. Und deshalb lasst uns so leben, wie es der Gemeinschaft von uns mit diesem Christus Jesus, der für uns alles hergegeben hat, entspricht. Amen.